schützt man eine Grenze. Und gleichzeitig die Menschen, die sie unbedingt überqueren wollen. Und vor allem, will die Europäische Grenzschutzagentur Frontex überhaupt beides? Dieser Frage gehen wir heute nach, gemeinsam mit dem WDR-NDR-Investigativjournalisten Manuel Bevada. Zusammen mit seinem Rechercheteam hat er versucht, einen mutmaßlichen Pushback im Mittelmeer zu rekonstruieren. Hallo Manuel.
Hallo.
Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Freitag, der 21. Juni.
Es ist der 19. Februar dieses Jahres und es ist so gerade 7 Uhr am Morgen etwa. Also man sieht die Sonne am Horizont, die gerade aufgeht und ja, man sieht weites Meer. Und man sieht darauf auch ein schwarzes Schlauchboot voller Menschen, Männer, Frauen, Kinder, die ja ziemlich dicht zusammengedrängt sind.
This is children, this are children, this are children. Please help me, help me.
Sie haben zum Teil Schwimmwesten an, sind auch ziemlich eingepackt, weil wir haben Februar und wir sehen dann im Hintergrund noch zwei andere Schiffe. Wir sehen so ein kleineres Schiff, das in der Nähe ist, und ein größeres Schiff.
Help, help, please.
The boat half of full water.
Und die Menschen auf dem kleinen Schlauchboot, die rufen um Hilfe. Sie sagen auch, ja, hier ist Wasser im Boot. Und ja, das ist das, was wir auf diesem Video sehen, was mutmaßlich von einem auf diesem kleinen Schlauchboot gemacht wurde. Als ich dieses Video zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, okay, wir sind hier mitten auf dem Meer. Das ist eine Situation mit so einem Schlauchboot, die höchst gefährlich ist. Da sind kleine Kinder, die sicherlich zu klein sind, als dass sie schwimmen könnten. Das heißt, hier sind Menschen in Lebensgefahr. Und ja, das ist ein krasses Aufeinandertreffen. Wir haben diese Menschen, die irgendwie in Seenot sind. Und wir haben auf der anderen Seite zwei Schiffe. Und da stellt sich halt jetzt die Frage, was machen die? Wie reagieren die? Helfen die? Also reagieren die auf diese Hilferufe? Oder reagieren sie anders?
Und das hat nämlich damit zu tun, wo dieses Video aufgenommen wurde. Wo ist das?
Das ist aufgenommen worden in der Ägäis, also auf dem Mittelmeer zwischen Griechenland und der Türkei. Südlich der Insel Lesbos, die kennen wahrscheinlich auch relativ viele, vielleicht war man da im Urlaub, hat sie mal von der türkischen Küste aus gesehen, also eine relativ große Insel in der Ägäis und dort wurde dieses Video offenbar aufgenommen. Das Video ist nicht allzu lang, irgendwann ist das Video halt zu Ende und dann gibt es ja eine Sache, wo wir auch nicht genau mehr wissen, was da passiert ist und wo es dann vielleicht auch unterschiedliche Aussagen gibt. Wir wissen halt nur, dass dieses Boot, diese Situation dann aufhört, das Video. Und das nächste, was man dann wieder erfährt, ist eine Meldung der türkischen Küstenwache vom selben Tag. Und das zeigt halt dieses Schlauchboot, wie es von der türkischen Küstenwache aufgenommen wird, wie die Leute gerettet werden und wo gesagt wird, ja, diese Leute seien aus Griechenland zurückgekommen, die seien von Griechenland zurückgebracht worden und es würde sich angeblich um einen sogenannten Pushback handeln.
Also mit anderen Worten, die türkische Küstenwache wirft der griechischen Küstenwache vor, sie hätte dieses Schlauchboot aus ihren Gewässern zurück in die Türkei gedrängt. Ein sogenannter Pushback. Ich glaube, das müssen wir an dieser Stelle mal erklären. Was ist ein Pushback?
Ein Pushback ist übersetzt eigentlich erstmal so etwas wie eine Zurückweisung. Mhm. Man spricht bei Pushbacks eigentlich und Zurückweisungen immer so im Zusammenhang mit Grenzverfahren. Also jemand kommt an eine Grenze, will diese übertreten und wird daran gehindert von Grenzbeamten. Das ist dann erstmal eine Zurückweisung. Und bei Pushbacks gibt es auch legale Pushbacks, denn man darf nicht unbedingt eine Grenze übertreten fernab der Grenzübergänge, sondern muss eigentlich legal Grenzübergänge benutzen. Jetzt gibt es aber Leute, die das eben nicht benutzen, die gehen dazwischen rüber und dann kann ein Staat halt auch sagen, nee, das wollen wir nicht und wir schicken dich zurück. Es gibt aber jetzt eben auch noch andere Regeln, europäische Regeln, die ein bisschen die ganze Sache komplizierter machen und dazu führen, dass es halt auch illegale Pushbacks gibt.
Mhm.
Und illegale Pushbacks sind halt etwas anderes. Zum Beispiel, wenn jemand den Boden der EU eigentlich erreicht und sagt, Asyl, Schutz, dann muss man das prüfen. Dann darf man diese Person eigentlich nicht zurückschicken, wieder außerhalb der EU. Das heißt, dann laufen die durch ein Asylverfahren, sie müssen aufgenommen werden, sie müssen untergebracht werden. Und erst wenn dieses Asylverfahren abgeschlossen ist, dann kann wieder entschieden werden, wird diese Person abgeschoben. Ja oder nein. Und darum gibt es halt einen sehr, sehr großen Streit um diese Pushbacks, weil wir halt an der EU-Außengrenze immer wieder sehen, dass es illegale Pushbacks gibt, dass Leute in die EU einreisen und dass sie zurückgedrängt werden. Teilweise wohl auch mit der Androhung von Gewalt.
Also, wenn jemand europäischen Boden erreicht und nach Asyl fragt, dann muss geprüft werden, ob dieser Mensch ein Recht auf Asyl hat. Und das gilt also nicht nur für europäisches Festland, sondern es gilt auch in europäischen Gewässern, also in dem Fall griechisches Gewässer.
Das gilt auch auf dem Wasser und man muss jetzt auch hier sagen, dazu ist es nochmal, dass sie nicht nur auf einem Boot sitzen, wo man sagen muss, sie sind in der EU und dann müssen sie diesen Asylantrag prüfen, sondern das Zweite ist ja auch noch, diese Menschen auf diesem Boot sind in Seenot und fernab von jedem Asylrecht gibt es halt laut internationalem Seerecht die feste Regel, dass Leute in Seenot erstmal gerettet werden müssen. Das heißt, man müsste diese Menschen irgendwie aufnehmen oder dafür sorgen, dass diese Menschen aus dieser gefährlichen Situation gerettet werden.
Das ist in diesem Fall aber offenbar nicht passiert, denn das Boot ist nicht auf griechischem Boden wieder aufgetaucht, sondern schließlich am Ende in der Türkei. Was sagt denn die griechische Küstenwache dazu?
Die griechische Küstenwache kennt solche Vorwürfe schon relativ lang. Zu diesem Fall sagen sie, also wir halten uns immer an internationale Regeln. Wir würden niemals gegen das Seerecht verstoßen. Das Retten ist die höchste Pflicht für uns. Und ja, wir haben auch bisher keine Pushbacks irgendwie durchgeführt. Und jetzt kann man halt darüber diskutieren, sind diese Menschen in Seenot, ja oder nein? Und die Griechen sagen gleichzeitig auch, die Türkei ja, bedrängt uns mit Migration und wir müssen uns irgendwie wehren.
Zurück nochmal zu dem Video. Da ist neben dem Schlauchboot mit den geflüchteten Menschen ja nicht die griechische Küstenwache zu sehen, sondern zwei andere Boote, hast du gesagt. Was sind das für Boote?
Das eine ist sowas wie so ein Beiboot, würde ich erstmal sagen. Und das andere ist so ein ja, relativ großes Boot. Man sieht, dass das hat auch so einen blauen Rumpf, eine große Antenne. Und das sieht man daran auch, dass es ein staatliches Boot ist. Und da vorne ist auch so eine große Nummer drauf, die 524. Und das kann man dann so ein bisschen nachverfolgen. Und dann kommt man darauf, dass das ein Schiff der bulgarischen Küstenwache ist. Das nennt sich Balchik. Und ist dort in der Ägäis für Frontex im Einsatz, also für die Europäische Grenzschutzagentur.
Also man sieht das Schlauchboot und zwei andere Boote. Beide gehören zu Frontex, greifen aber nicht ein. Frontex, das haben vielleicht einige schon mal gehört, das ist die Europäische Grenzschutzagentur. Manuel, erklär doch nochmal, was genau ist deren Aufgabe?
Der Name sagt es so ein bisschen. Das Wichtigste ist für Frontex, sie sollen die Grenzen schützen. Also sie sollen irreguläre Migration verhindern. Also wenn jemand illegal eine Grenze übertritt. Man soll aber auch kontrollieren, man soll Kriminelle fassen, man soll ja gucken, die Pässe kontrollieren, hat jemand überhaupt ein Recht einzureisen. Und gleichzeitig dabei sollen sie und müssen sie natürlich auch die Grundrechte wahren. Also wenn sie jetzt jemanden finden, der in Not ist, dann müssen sie diese Person natürlich auch retten. Das kann alles bei so einem Grenzschutzeinsatz passieren.
Also die Aufgabe von Frontex ist einerseits, irreguläre Migration zu verhindern, also Leute draußen zu halten, auf der anderen Seite der Grenze, und andererseits aber auch das Grundrecht auf Asyl zu wahren, die Menschen in Seenot zu retten, also rein ins Land zu holen. Das klingt schon nach einem großen Widerspruch. Wie wäre denn in dem konkreten Fall von der griechischen Küste das korrekte Verhalten von einem Frontex-Schiff gewesen?
Die konkrete Situation für Frontex würde eigentlich hier so aussehen: Man sieht diesen Fall, man sieht dieses Schiff und man sieht, dass es in Seenot ist. Das heißt, man müsste diese Menschen erstmal retten. Das Zweite, was dann passieren müsste, ist laut Handbuch eben, dass man fragt, ob man Asyl beantragen möchte. Und dann müsste man dafür sorgen, dass diese Menschen ans Festland gebracht werden. Es gibt aber auch immer ein bisschen einen Haken an dieser ganzen Situation, denn Frontex ist halt immer im Einsatz unter der Herrschaft des jeweiligen Mitgliedstaates. Das heißt, wenn Frontex an der griechischen Grenze unterwegs ist, dann bestimmt Griechenland, was Frontex eigentlich machen darf. Die Frontex-Personen auf dem Schiff, sie hätten zumindest eine Sache wohl machen müssen. Sie hätten vielleicht nicht eingreifen können, weil eben diese Mission, dieser Einsatz geführt wird und geleitet wird von den Griechen. Aber Frontex hätte auf jeden Fall diesen Vorfall melden müssen. Da sind Personen in Seenot und so etwas muss eigentlich immer eine Meldung auslösen, eine interne Meldung. Und dem wird halt nachgegangen, ist das passiert, ist das nicht passiert? Wir denken, es ist nicht passiert.
Um die Rolle von Frontex geht's ja immer wieder. Es wird immer wieder diskutiert, was sind eigentlich die Aufgaben von Frontex, inwiefern widersprechen die sich auch und was wird dann wirklich vor Ort gemacht? Wie hat sich denn die Rolle von Frontex in den letzten Jahren verändert? Schließlich hat die EU ihre Asylpolitik ja in den vergangenen Jahren schon immer mehr verschärft.
2004 wurde Frontex als relativ kleine Agentur gegründet. Also sie sollte ursprünglich dann vor allem die Grenzkontrollen der Mitgliedstaaten unterstützen und zum Teil eben auch koordinieren. Und dann, ja, ist dieses ganze Frontex-Konstrukt riesengroß geworden und zwar im Jahr 2015. Im Jahr der Migrationskrise, als dann und im Jahr danach so mehr als 1 Million Asylsuchende in die EU kamen. Und die kamen halt fast alle unkontrolliert. Wir hatten ja die Kontrolllosigkeit in dieser Zeit. Wir hatten teilweise ja auch sogar Anschläge in Europa von Personen, die eingereist waren. Und der politische Drang wurde immer größer, dass man mehr Kontrolle an der EU-Außengrenze braucht. Und man hat dann mehr und mehr Geld in diese Agentur gepumpt. Und am Anfang waren es so 6 Millionen pro Jahr, die Frontex hatte. Und mittlerweile sind es 900 Millionen und es ist die mit Abstand größte EU-Agentur geworden.
Also die EU gibt Frontex mehr und mehr Geld. Seit der großen Migrationsbewegung 2015 ist das Budget um mehr als das Sechsfache gestiegen. Und wer bestimmt denn den Kurs von Frontex, also was die machen?
Also Chef ist so eigentlich die EU-Kommission, aber man ist eigentlich so etwas wie Dienstleister auch für die Mitgliedstaaten. Also regelmäßig treffen sich halt Vertreter der Mitgliedstaaten, der EU-Kommission zusammen mit den Frontex-Verantwortlichen und dann wird halt auch geguckt, was macht man, wie passiert es, wo geht man vielleicht in den Einsatz herein. Also am Ende ist vor allem die Kommission die entscheidende Stimme, wenn es darum geht, was soll Frontex machen.
Wenn wir jetzt nochmal auf diesen ganz konkreten Fall schauen vom 19. Februar. Du hast gesagt, Frontex hätte mindestens diesen Vorfall melden müssen, was offenbar nicht passiert ist. Jetzt haben wir bisher erst gehört von diesem Video, von dem Schlauchboot in griechischen Gewässern und der Meldung der türkischen Küstenwache, dass das Schlauchboot hinterher dort gelandet ist. Warum seid ihr euch da so sicher, dass Frontex das nicht gemeldet hat?
Man muss jetzt erstmal sagen, von uns, die das recherchiert haben, also es sind vor allem Jorgos Christidis, Stefanie Dott, Jonas Schreik und ich, von uns war niemand zu diesem Zeitpunkt auf dem Meer. Und das ist natürlich dann immer für Journalisten ziemlich schwierig zu gucken, okay, wir wollen über etwas berichten, wo aber niemand von uns dabei war. Also wie können wir sicher gehen, was hier passiert ist? Wir hatten so ein bisschen das Glück, es gibt so eine NGO, eine norwegische, die heißt Aegean Boat Report und die sind dort in der Gegend sehr gut vernetzt, auch mit Migranten, mit Flüchtlingen. Und die bekommen immer viele Videos, viele Informationen. Und die hatten uns am Anfang Videos zugespielt. Die haben sie mit uns geteilt, mit dem Ansatz, schaut mal, hier ist etwas passiert, vielleicht könnt ihr damit etwas anfangen. Und das haben wir uns angeguckt. Wir fanden es erstmal super interessant, weil wir gesehen haben, okay, hier gibt es mindestens den Verdacht, dass hier etwas passiert, was nicht regelkonform ist. Und wir haben dann halt aber auch geschaut, wie können wir das weiter verifizieren, wie können wir uns das weiter angucken. Und es gibt dann eine Rechercheagentur, Forensis heißt die. Und die haben uns dabei geholfen. Die haben auch einen sehr, sehr umfangreichen Bericht eigentlich dann zu diesem Fall erstellt. Und die haben alles Mögliche abgeglichen, um halt zu gucken, ist das, was da passiert ist, auch tatsächlich so gewesen? Wo ist das passiert? Wer ist beteiligt? Wann ist das passiert? Forensis ist so etwas, was sich in den letzten Jahren so ein bisschen entwickelt hat. Die bauen so digital, würde ich das sagen, Tatorte nach. Sowas gibt es auch bei Ermittlern, LKA oder BKA zum Beispiel. Das Oktoberfest-Attentat hat man irgendwann mit technischen Mitteln nochmal so nachgebaut, alles vermessen, um zu gucken, können wir nochmal in die Situation von damals kommen, um zu schauen, ja, was hat sich da wie entwickelt, wer war da vielleicht? Und eigentlich machen die nicht groß was anderes. Also die gucken halt, welche Handyaufnahmen gibt es und sie gucken halt, welche vielleicht Kartografie gibt es, was gibt es bei Google Maps, welche öffentlich zugänglichen Informationen gibt es in verschiedenen Datenbanken. Man sieht ja auch mittlerweile viele Daten über Schiffsbewegungen und das versuchen die alles so zusammenzuführen und dann so in digitaler Detektivarbeit so etwas wie wie so einen digitalen Tatort zu erstellen und zu gucken, was ist dort passiert.
Mhm. Also das heißt, von diesem Video weiß man jetzt, dass es wahrscheinlich in griechischen Gewässern aufgenommen wurde. Und was ist dann am Ende der Beleg dafür, dass diese Menschen in der Türkei gelandet sind?
Auch da sind wir wieder so im Digitalen. Wir haben eben ein Video vom Schlauchboot und wir haben dieses Bildmaterial von der türkischen Küstenwache. Es gibt ein Kind mit einer sehr auffälligen blauen Mütze. Das sieht man auf beiden Bildern. Und auch so haben wir verschiedene Personen, die vorher, nachher jeweils auf dem Bild sind. Und wir hatten jetzt das Glück, dass wir tatsächlich mit Personen sprechen konnten, die eben offenbar auf diesem Boot waren.
Mit wem habt ihr da gesprochen?
Es gibt einen Mann, den könnten wir ausfindig machen. Er möchte seinen Namen nicht nennen, weil er eine Abschiebung fürchtet. Und den haben Kollegen von uns aus dem ARD-Studio Istanbul gesprochen. Der versteckt sich auch mit seiner Familie in der Türkei. Er stammt aus Afghanistan und hat jetzt eben Angst, dass er abgeschoben wird. Also er war auf diesem Boot, sagt er. Sein Cousin und seine Frau und die Kinder, die haben es offenbar alle mit diesem Boot probiert. Und die haben es uns so beschrieben, sie seien am 19. Februar von der griechischen Küstenwache in türkische Gewässer gedrängt worden. Wir haben relativ viel mit denen gesprochen und haben dann auch geguckt, was kann sein, was kann nicht sein. Und seine Frau, sie erzählt halt, dass sie psychologische Probleme jetzt bekommen hat dadurch. Dass die Schwierigkeiten auf der Flucht, auf dem Boot, dass das wohl für sie eine Extremsituation war. Und die Kinder viel geweint haben.
Im konkreten Fall der afghanischen Familie war nach euren Recherchen Frontex zwar vor Ort, soll aber weder geholfen haben, noch einen Bericht über den Vorgang verfasst haben. Das hätte Frontex eigentlich machen müssen. Solche Vorwürfe gab es ja immer wieder gegen Frontex. Inwiefern erkennst du da ein Muster?
Seit 2020 gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Berichte von NGOs, von internationalen Organisationen über illegale Pushbacks.
Die EU-Grenzschutzagentur Frontex verschließt offenbar die Augen vor Menschenrechtsverletzungen durch nationale Grenzbeamte und sie verstößt wohl auch selber immer wieder gegen Menschenrechte.
Erst heute hatte der Spiegel von neuen Vorwürfen gegen die Grenzschützer wegen illegaler Pushbacks berichtet. Dem organisierten Zurückschicken von Menschen in nicht seetüchtigen Booten an die Grenze zwischen Griechenland und der Türkei.
Chef der europäischen Grenzschutzagentur Frontex, Légerie, ist nach schweren Vorwürfen gegen ihn zurückgetreten. Führungskräfte von Frontex sollen vertuscht haben, dass griechische Grenzschützer Flüchtlinge zurück aufs offene Mittelmeer brachten.
Und wenn man sich das anguckt, es gibt halt nicht nur diese inoffiziellen Berichte, sondern es gibt auch tatsächlich Ermittlungsberichte der EU-Antibetrugsbehörde OLAF, die festgestellt haben, dass Frontex auch daran in irgendeiner Weise beteiligt war, zumindest verwickelt war, sondern dass man halt geguckt hat von Frontex-Seite aus, dass man die Griechen dabei gedeckt hat, unterstützt hat, dass man Pushbacks durchführen kann. Und das hat dann dazu sogar geführt, dass der langjährige Frontex-Chef Fabrice Leggeri ja dann irgendwann zurücktreten musste, weil der Druck so groß war und es relativ deutlich war für alle, hier wurden illegale Pushbacks durchgeführt.
Inwiefern müssen denn die Beteiligten mit Konsequenzen rechnen, wenn sich herausstellt, dass sie in solche illegalen Pushbacks involviert waren oder sie zumindest zu verantworten haben?
Das ist insofern eine total gute Frage und wir haben uns die vor allem auch gestellt, irgendwie, welche Konsequenzen gab es denn mal in der Vergangenheit? Ja? Und unser griechischer Kollege, der wirklich auch seit Jahren sich mit Pushbacks beschäftigt, der sagt halt auch, in Griechenland gab es da bisher für niemanden irgendwelche Konsequenzen juristischer Art. Wir haben jetzt auch immer noch mal versucht, bei dem ehemaligen Frontex-Direktor Leggeri nachzuprüfen, gab es dort Konsequenzen innerhalb beamtenrechtlich oder so etwas. Aber von der EU-Seite, entweder hat man gesagt, ja, wir könnten nicht zu laufenden Ermittlungen sagen oder wir sagen nichts über Personen, die gerade in der Öffentlichkeit stehen. Und wir warten halt eigentlich immer noch auf eine klare Aussage. Also wir gehen davon aus, dass es auch für Leggeri keine wirklichen rechtlichen Konsequenzen hatte. Und insofern haben wir diese Pushbacks, die illegal sind, aber wir haben immer noch keine Konsequenzen eigentlich für niemanden.
Habt ihr Frontex mit euren Recherchen konfrontiert?
Ja, wir sind mit den Videos, die wir haben im Gepäck, nach Warschau gefahren.
In Warschau ist die Zentrale von Frontex.
Und haben sie dort auch dem neuen Frontex-Chef Hans Leitens gezeigt. Der ist nach Leggeri gekommen und dem wollten wir das dann ja mal präsentieren und eben seine Meinung dazu erfahren. Wie sieht er das? Was macht Frontex dort? Denn er will eigentlich Frontex neu ausrichten und ja einen grundrechtskonformen Grenzschutz einführen. Der neue Frontex-Chef hat die Hürde für sich eigentlich sehr, sehr hoch gelegt.
So I'm responsible for the fact that my people don't participate in anything called a pushback.
Er sagte jedenfalls bei seiner Antrittspressekonferenz, dass er dafür verantwortlich ist, dass seine Leute nicht mal an so etwas teilnehmen, was man Pushback nennt. Und jetzt stellt sich halt die Frage, ja, machen sie es vielleicht doch noch?
Im Fall vom 19. Februar vor der griechischen Küste, da steht ja auf jeden Fall der Verdacht im Raum, dass das so war. Arbeitet Frontex denn diesen konkreten Fall auf?
Die Videos von diesem Fall sind halt nicht nur bei uns, sondern auch bei Frontex gelandet. Und schon seit ein paar Monaten guckt man sich das sehr genau an. Man hat geschaut erstmal, welche Informationen kann man bekommen, wer ist beteiligt, wo ist das passiert. Und man spricht wohl auch mit den Beteiligten auf den Schiffen. Und das ist eine Sache, die ja sehr, sehr intensiv geprüft wird. Und das ist der Grundrechtsbeauftragte von Frontex, der für so etwas verantwortlich ist. Davon gibt es auch gar nicht so viele Fälle jedes Jahr, die so schwerwiegend sind wie dieser. Und in Kürze soll dazu dann auch ein Ergebnis vorgestellt werden. Wir haben in den vergangenen Monaten ja mit relativ vielen Leuten bei Frontex gesprochen und auch in den Staaten mit Personen, die mit Frontex zusammenarbeiten. Und der Eindruck, den wir gewonnen haben, ist, dass der neue Frontex-Chef das schon sehr, sehr ernst meint. Also, dass man nichts mehr damit zu tun haben möchte, dass Pushbacks eigentlich der Vergangenheit angehören sollen.
We have a responsibility, even if we are not the perpetrators ourselves, because again, we are the European Border and Coast Guard Agency. We uphold European values, we uphold European law.
Uns hat Hans Leitens auch im Interview gesagt, dass es für ihn wichtig ist, dass man erstens nicht daran beteiligt ist und dass er zweitens auch davon ausgeht, dass seine Beamten nicht einfach, wenn sie etwas beobachten, was vielleicht ein Pushback sein könnte, sich zurücklehnen, sondern dass sie aktiv werden, dass sie vielleicht nicht eingreifen können, aber dass sie mindestens melden, was dort passiert.
Jetzt haben wir hier einen Fall, da ist das wohl nicht passiert. Und immer wieder gibt es diese Vorwürfe, immer wieder gibt es diesen Verdacht, eben genau deswegen, weil dort niemand anders auf dem Meer ist und weil die Aufgabe eben auch ist, Menschen wegzuhalten. Ist das von ihm aus vielleicht ein bisschen naiv, zu glauben, dass da alles eingehalten wird, auch wenn er das vielleicht gerne möchte?
Das ist sicherlich die Frage, die er sich selbst stellt, die er uns so niemals ins Mikrofon sagen würde, weil ja, Frontex ist ein Riesenapparat. Da sind halt Personen aus den Mitgliedstaaten im Einsatz für Frontex und er kann das ja gar nicht wirklich kontrollieren, was jeder Einzelne macht. Aber das wird sich halt jetzt eben zeigen. Wenn es diese Vorfälle gibt, wie kann er darauf reagieren? Und was ist eigentlich seine Reaktion letztendlich darauf?
Wie geht's denn jetzt weiter für die Familie aus Afghanistan, die auf dem Schlauchboot vor Griechenland war und dann in der Türkei gelandet ist?
Das wissen wir gar nicht so genau. Sie haben das schon ein paar Mal versucht nach Europa. Es hat jetzt nicht geklappt und sie sitzen da jetzt in der Türkei. Es kann sehr gut sein, dass sie wieder auf ein Boot gehen, dass sie sich wieder in diese Gefahr begeben. Sie haben auf jeden Fall Angst, dass sie abgeschoben werden in ihre Heimat nach Afghanistan. Aus der Türkei werden halt immer wieder Personen nach Afghanistan abgeschoben. Also die Türkei ist da strikt. Für ihn ist es so, das hat er uns erzählt, dass er da ziemlich große Angst davor hat. Er hat auch zum Beispiel Angst, dass nur er zurück muss, dass seine Familie vielleicht bleiben kann. Und er sagt auch mit Blick auf ein Leben wieder in Afghanistan, dass er fürchten würde, dass er das nicht überleben würde. Wir gehen davon aus, dass die Familie es schon mehrmals probiert hat, ja, dass sie es nicht geschafft hat, nach Europa per Boot. Und ich denke, sie würden es wieder machen. Also ich muss es mir halt vorstellen, dass Leute so große Not haben oder so unbedingt irgendwo hin wollen, dass sie mit ihrer Familie auf solch ein Boot gehen, dass sie immer wieder Geld bezahlen und dass sie sich in diese Gefahr begeben. Und wir sehen halt, ich glaube, allein in den letzten 10 Jahren sind im Mittelmeer fast 30.000 Leute gestorben oder werden vermisst. Und das ist natürlich einfach super viel für diese paar Wege, die in die Europäische Union führen, über das Mittelmeer oder auf die Kanarischen Inseln. Und ich glaube, die Frage für uns ist dann halt immer, okay, Menschen machen das. Und wie können wir damit umgehen, dass wir ja moralisch, rechtlich das aber auch ordentlich hinbekommen, ja, dass wir die Leute menschlich behandeln.
Manuel, vielen Dank dir.
Danke, Victoria. Tschüss.
Manuel Bevarda hat zum Thema Frontex recherchiert, gemeinsam mit Yorgos Christidis, Stefanie Dott und Jonas Schreieck. Entstanden ist unter anderem eine Steuerung-F-Dokumentation. Ihre Veröffentlichungen findet ihr auf tagesschau.de und in der ARD-Mediathek. Die Links gibt's in den Shownotes. Und da verlinken wir euch auch noch eine weitere 11KM-Folge über europäische Asylpolitik. Die heißt An der Grenze zwischen Asylreform und Realität. Autorin der heutigen Folge ist Susanne Dietrich. Mitgearbeitet haben Moritz Ferle und Eva Erhardt. Produktion Laura Picerno, Christiane Gerhäuser-Kamp und Christine Dreier. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns nächste Woche wieder. Moment, wie immer gibt's noch einen Podcast-Tipp für euch. Und in dem geht's um Sarah Wagenknecht mit ihrer neu gegründeten Partei BSW. Wer ist diese Frau, die aktuell viele Menschen begeistert und die andere als Gefahr sehen? Darum geht's im neuen Podcast vom MDR. Sarah Wagenknecht hört ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Wir haben wirklich die dümmste Regierung in Europa, wenn man sich das anguckt.
Sarah Wagenknecht. Kaum eine Politikerin polarisiert wie sie.
Wir brauchen eine Rückkehr der Vernunft in die Politik.
MDR aktuell zeichnet ihren Lebensweg nach.
Man kann für Sarah Wagenknecht eine gute kurze Überschrift finden und das ist Trotz und Treue.
Kindheit, Aufstieg, neue Partei. Sarah Wagenknecht, der neue Podcast von MDR aktuell. Jetzt in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.